Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Moin moin ihr Lieben, wenn ich seinen Namen nenne, dann könnt ihr nochmal kreischen wie vor 25 Jahren ungefähr. Da ist nämlich das passiert bei fast allen Frauen und Teenagern, wenn man bloß seinen Namen genannt hat. Heute genießen wir seine unglaubliche Kompetenz und seine Fähigkeiten, Hits zu schreiben, die uns berühren. Michael Patrick Kelly ist zu Gast im HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und freue mich auf euch und auf Michael Patrick. Ach, es ist doch schön, diesen Job zu haben. Es ist Sonntagmorgen und mir gegenüber sitzt Michael Patrick Kelly und du siehst fantastisch aus und bist nicht auf einer Kachel per Zoom. Das ist richtig geil. Grüß dich.
Grüß dich, Bärbel. Ich freue mich sehr, dass ich auch face-to-face hier mit dir so ein Gespräch führen kann.
Hast du mich vermisst?
Sehr, sehr. Als meine Plattenfirma mir erzählt hat, ja, wir gehen nach Frankfurt und dann gibt es ein Interview mit Bärbel, dass ich, auf das Interview freue ich mich besonders, weil ich mich auch an unser letztes Gespräch noch positiv erinnern kann. Ja,
es war, ach Quatsch, komm, doch. Du weißt, als wenn deine Hirnschublade bei all den Songs und all der Kreativität, all der Beats, die darin schlafen, du dich noch dran erinnern kannst.
Ohne Scheiß, ich meine das wirklich ernst, weil du hast wirklich so tiefgehende Fragen, auch philosophische Fragen gestellt. Und
warte, ich guck mal, ob ich heute welche mitgebracht habe.
Nur so oberflächliches Zeug.
Ja, heute habe ich nur Musik.
Nein. Genau. Ich fand das toll. Da konnte man auch richtig so ins Eingemachte gehen und da merkt man, ach, hier hat man es mit einer echt ernsthaften Journalistin zu tun.
Richtig.
Das macht Spaß.
Huh, die Latte hängt hoch. Ich hoffe, dass ich.
Pressure is on.
Pressure is on. Nein. Ich meine, wenn man den Namen Kelly sagt, ich kann es ja schon sagen, weil ich schon älter bin als 25, aber damals alle so Kreisch, Kreisch, Kreisch-Alarm. Und seitdem habe ich das Gefühl, korrigiere mich, aber irgendwie deine Stimme hat sich so ein bisschen verändert, ne? So ein leichtes Kratzgeräusch. Geräusch im Abgang.
Ja, so langsam komme ich in dieses Serge Gainsbourg, dieses Alter. Und keine Ahnung, also ich denke, ich weiß nicht, wahrscheinlich klang ich damals schon ein bisschen heller, ein bisschen jünger.
Wie würdest du deine Stimme beschreiben?
Uff, keine Ahnung. Also man sagt mir, dass man meine Stimme aus anderen raushört, dass man so eine gewisse Unverkennbarkeit hat.
Schadet nicht für eine internationale Karriere, sagen
absolut,
wir mal so.
Absolut, ja. Und das ist natürlich toll. Das andere ist, ich bin halt, also von der Leistungsfähigkeit bin ich ein Tenor. Ich habe eine 4-Oktaven-Stimme und singe relativ hoch, also relativ so piercing und so manche kann es auch nerven. Also ich weiß nicht, ob alle meine Stimme gut finden, wenn sie mich singen hören, aber ich kann nicht
ich
anders
mir
singen.
Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die deine Stimme nicht mögen. Okay,
ja, du bist sehr
den
nett.
Den einen. Ja, das ist doch, ich meine, du kannst ja deine Stimme sowieso gar nicht richtig wahrnehmen, wenn du performst. Ne?
Das ist richtig.
Ist ja immer nochmal, wahrscheinlich hören wir dich anders, aber wir lieben das, was wir hören, weil sonst wärst du nicht so erfolgreich, wie du wärst und hättest schon wieder ein Album rausgehauen.
Ja, danke dir. Das
Busy
stimmt.
Man.
Für dieses Album habe ich mir aber wirklich Zeit genommen. Also das letzte liegt schon 4 Jahre zurück.
Ja.
Und
die anderen waren so husch-husch, oder?
Ja, nicht husch-husch, aber es ist schon so, dass wenn eine Platte gut läuft und da so eine Erfolgswelle ist, dass die Musikindustrie sagt, okay, jetzt wollen wir aber mehr, jetzt melken wir die Kuh, bis gar nichts mehr rauskommt. Und ich habe so meine Lehren aus der Vergangenheit gelernt. Und gesagt, nee. Es wird nicht so laufen. Ich habe mir auch ein bisschen Sabbatzeit genommen und habe vor 3,5 Jahren angefangen, Songs zu schreiben und sind insgesamt 60 geworden. Und,
das ist ehrlich gesagt eine Menge. Sagen wir, eine Schreibblockade hattest du nicht.
Nee, also wirklich. Im Moment ist es einfach, ich habe zu wenig Zeit und zu viele Ideen. Es ist wirklich
Das stelle ich mir anstrengend.
Ja, vom Time-Management echt schwer, weil ich bin happy, ich bin aber auch frustriert, weil ich so viel Output habe.
Aber was machst du dann? Darüber müssen wir heute unbedingt reden. Also wir reden über dein neues Album, ja? Wir reden über, was macht man, wenn Kreativität so überquellt und quillt? Kann man das aufschieben? Das geht ja eigentlich nicht. Man muss direkt reagieren und ist sofort mit dem Kescher-Einfang deiner hohen Sensibilität. Also wir haben viel zu besprechen. Ich freue mich, dass du da bist und mein Gast bist im HR3 Sonntagstalk. Gleich mehr mit Michael Patrick Kelly. Oh mein Gott.
Und Bärbel Schäfer. Ja.
Ja, oh mein Gott.
Oh mein Gott.
Boats heißt dein neues Album, Michael Patrick Kelly. Es ist am Freitag erschienen und wir spielen jetzt einfach mal die neue Single draus. Blurry Eyes. Der neue Song von meinem heutigen Gast Michael Patrick Kelly, allerneueste Single aus dem Album Boats. Am Freitag ist es rausgekommen. Was ist das für ein Song? Erzähl mir ein bisschen was drüber. Michael, ist das ein Liebessong oder was sind deine Emotionen dazu?
Also Blurry Eyes ist tatsächlich von der Geschichte einer bestimmten Person inspiriert worden. Aber über diese Person oder diese Geschichte möchte ich gar nicht so viel erzählen, sondern mehr über die Message des Songs.
Okay.
Es gibt ganz viele Love-Songs, die davon handeln, dass man sich getrennt hat und dass man jetzt irgendwie so ein broken heart hat. Aber es gibt wenig Songs, wo man in the brokenness, ja, was Gutes hineinspricht. Und in diesem Song geht es darum, dass man einfach sagt, hey, let me love you just the way you are. Mhm. Ich finde, das ist eine wichtige Message in Zeiten von Cybermobbing, Bodyshaming, Cancel Culture, dass es auch mal, ja, nicht immer so auf den Deckel hauen und oh, du bist zu fett, du bist zu dünn, du bist zu klein, du bist zu groß, sondern dass man sagt, egal wie du bist, dieses Empowering, ja, just the way you are, du bist gut genug, allein weil es dich gibt und nicht weil du das hast oder das kannst oder so aussiehst und so weiter und so fort.
Also so mit deinem Basic-Paket, so wie du vor mir stehst, nehme ich dich an. Und trotzdem ist ja Blurry so ein bisschen verzerrt.
Genau.
Das heißt, durch die Liebe ist der Blick ein bisschen verzerrt, dann ist die Liebe weg und man sieht wieder die Realität, aber hackt nicht auf dieser Realität rum, sondern am Ende trennen sie sich ja dann, ne?
Also es ist so, sie hat die Blurry Eyes und ich sag, ich weiß, es ist schwer, wenn die Tränen hochkommen, klar zu sehen.
Ja.
Aber egal, lass mich dich lieben. Mach nicht jetzt eine Blockade und lass dich nicht so...
Bleib offen.
Bleib offen. Don't live according to your wounds. Ja? Weil wir oft nach unserer Psychologie handeln und leben und...
Wir verwunden uns auch schon stark in Beziehungen. Man ist schon...
Ja, mir hat man gesagt, eine gute Ehe besteht aus zwei guten Vergebenden.
Ja, Vergebenden. Das
Vergebenden,
ist,
ja.
Ja, und manchmal ist es ja gar nicht so leicht zu vergeben, wenn man selber das Messer gerade so aus dem Herz rausdreht und man kennt ja seine eigenen Schwächen und eigenen Wunden und plötzlich kennt auch noch jemand anders die. Diese Nähe lassen wir ja zu, wenn wir tatsächlich lieben.
Absolut. Es erfordert, glaube ich, sehr viel Mut, sich in seiner Schwäche auch zu zeigen, weil nicht jeder damit umgehen kann. Und manche sind einfach überfordert. Aber wenn man dann trotz dieser Schwäche, also ich sage immer, ein guter Freund ist jemand, der mich in- und auswendig kennt und trotzdem liebt.
Ja. Also, was braucht es, um dein Freund zu sein?
Ich glaube, Ehrlichkeit und no games, also keine Spiele. Weil dadurch, dass ich in der Öffentlichkeit stehe, gibt es viele Leute, die einen immer so von einem was wollen.
Mhm. Und jeder mag dich. Alle, Mann, der ist so nett. Und ich kann mir vorstellen, dass man dann denkt, wenn du so diesen Sympathie-Button so drauf hast, dass auch jeder gleich bei dir andockt. Ja? Also wenn man jetzt eher so der abweisende, kühle Schrank ist, der Eisschrank, dann hält man wahrscheinlich mehr Distanz.
Ja, also Tina Turner wurde gefragt, what's your secret to success? Und sie hat gesagt, be nice to everybody.
Mhm.
Und klar ist Höflichkeit und eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, einfach nett sein, the kindness, nicht verkehrt in einen Beruf, wo du wirklich von der Gunst der Menschen abhängst, ja. Aber ich versuche einfach echt zu sein, authentisch zu sein. Und wenn ich eine Frau irgendwie die Tür aufmache, dann nicht, weil ich Macho bin, sondern weil ich es wirklich ehrlich meine, so. Und, aber ich bin auch ein Arschloch.
Jetzt kommt's. Wann warst du das letzte Mal ein richtig fieses Arschloch?
Okay, jetzt muss ich kurz nachdenken.
So richtig, dass man denkt, oh, da habe ich mich so schlimm gemacht.
Vor, ich glaube, 2-3 Wochen, genau, da war ich so sehr, sehr ungeduldig, hatte wenig Schlaf. War
dünnhäutig.
Einfach so, egal was du sagst, ich explodiere, so diese Art von Vibe, ja.
Und, ist mir völlig unbekannt, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst, ich ahne es nur.
Genau, und dann, oh, das ist echt nicht nice. Also ich sag immer, das Publikum bekommt von mir immer mein Best-of, aber zu Hause kriegt man mein Worst-of und das möchte ich der Öffentlichkeit ersparen.
Sorry an alle die, die in diesem kleinen Dorf in Niederbayern ab und zu angeschrieben werden. Funkstille. 4 Jahre lang. Und dann das. Dann haut er Hits raus wie Beautiful Madness, Throwback und seit Freitag ein ganzes Album. Michael Patrick Kelly ist wieder da. Und Boats heißt das neue Album. Und du sagst, Michael, du hast dir extra viel Zeit gelassen. Was heißt denn das eigentlich genau? Wenn ich das über meine Bücher sage, die ich schreibe, dann ist das praktisch auch immer ein Rückzug. Wie ist das bei dir?
Rückzug, ja. Ich habe viele Reisen unternommen, also ähnlich wie so Schriftsteller, so wie du. Finde ich, sind neue Orte, neue Menschen immer so inspirierend. Und ja, ich war in Kalifornien, ich war in Kenia, ich war auf Grönland, in Färöerinseln.
Okay, ich war nur im Schlafzimmer, ich war im Wohnzimmer und ich war am Küchentisch.
So schreibst du Bücher. Ja. Vielleicht sind deine aber näher dann an den Menschen als meine Songs. Das ist nicht verkehrt.
Was hast du mitgenommen von diesen Reisen? Du hast deine Antennen ausgefahren, du bist ja ein sehr sensibler Mensch, kann ich mir vorstellen.
Ja, also das eine sind Roadtrips, das andere sind wirklich so Rückzüge, wo du so 4-5 Tage an einem Ort bleibst, zum Beispiel in Ilulissat. Das ist in Grönland ein Ort, den ich jedem empfehlen kann, der die Eisberge sehen will. Mhm. Da gibt es 100 Meter hohe Eisberge und wenn man bedenkt, dass 90% von diesem Eisberg noch unter Wasser ist, das ist unfassbar. Also da fühlt man sich wirklich sehr ehrfürchtig und so humbled. Das macht was mit dir und das ist einfach nicht so irgendwelche Travel-Vlogs auf Instagram, sondern du stehst vor dem echten Naturgewalten, die dich zeigen, dass du auch ja ein kleiner Mensch bist. So. Und das
musst du mitnehmen und das musst du umsetzen ja können. Du musst ja dein eigener Dolmetscher für deine eigenen Emotionen eigentlich sein.
Das ist richtig, ja. Das ist sehr schwer. Also ich brauche für die Texte immer am längsten und für die Texte brauche ich auch viel Stille. Also ich kann nicht mit zu viel Ablenkung und so flashiges Lifestyle so gut Texte schreiben.
Warum nicht? Weil du dich leicht ablenken lässt? Also niedrige
Total.
Aufmerksamkeitsspanne, schnelle Ablenkung?
Absolutely, absolutely. Also ich sag, Songwriting ist Soul Mining. Mhm. Man muss wirklich so reingehen, in sich hineinhorchen und gucken so, wo ist in irgendeiner Zone bei mir noch irgendwas, was gesagt werden muss. Mhm. Ja, also Rilke hat mal in seinem schönen Buch Briefe an einen jungen Dichter, heißt das, glaube ich, gesagt, wenn du in dir die Notwendigkeit spürst, schreiben zu müssen, dann bist du Dichter. Weil dieser junge Dichter war sich nicht sicher, ist das meine Berufung oder nicht, ja? Mhm. Und ich muss einfach still werden, um in mich hineinzuhören, wo will was noch gesagt werden? Welche Themen sind noch nicht vertont worden?
Und wenn die Außenwelt zu laut ist, zu schrill, dann kommen diese Stimmen letztendlich gar nicht zu Wort, wenn ich dich richtig verstehe.
Genau so.
Aber du musst eintauchen oder sind die manchmal auch so stark, dass die von innen kratzen und sagen, Maike, lass mich frei, schreib einen Song für mich.
Das passiert auch. Das passiert aber meistens von Seiten der Melodie. Also mir kommen manchmal so nachts mitten im Schlaf so Melodien zugeflogen, so im Traum. Also das war im Falle von dem Song ID, der Chorus, das war ein Traum.
Komm, warte, wir schließen mal die Augen. Ich schnarche nicht, das ist... Okay, jetzt träum und bitte mach mal die ersten Beats. So. Oh, wie schön.
Und dann stehe ich auf.
Ich träume immer nur, dass ich irgendwo runterfalle oder so. Wie geil ist das?
Und dann habe ich dann auf einmal diesen Reflex mittlerweile, dass ich, okay, steh auf. Und dann packe ich mein Handy und nehme diese Melodie so halb verschlafen auf.
Und am nächsten Morgen.
Genau so. Am nächsten Morgen höre ich rein und denke, oh, damit müssen wir es machen oder das war Müll. Das ist immer so the morning after.
Aber das ist ja ein ganz sensibles Zeitfenster in dieser Traumwelt, in dieser Schlafwelt, wenn alles still um dich herum ist. Und dann so sensibel zu sein, zu merken, ich träume, aber ich muss mir selber sagen, ich muss aufwachen, um es zu notieren. Das ist ja schon verrückt.
Es hat gebraucht. Ich glaube, ich habe so ein paar Hits wirklich auf dem Weg verloren. Und dann war mir das zu wichtig. Sagen, das mache ich nie wieder. Ich will, wenn nächstes Mal so eine Melodie kommt, die auch fangen können. Und ja, es ist interessant. Also die Melodien kommen auch manchmal, verzeih mir, wenn ich das sage, einfach beim Pinkeln. Ja, du bist auf Toilette und die Akustik ist in den Toiletten
besonders
nicht schlecht. Also so, und denkst du, oh, das ist eine gute Line. Und
dann freust du dich schon auf deine Inkontinenz. Dann kannst du oft aufs Klo gehen und schreibst dann, die nächsten Songs haben einen anderen Titel. Wofür steht denn Boats? Also ich spreche jetzt es aus wie Boote, spreche es falsch aus, B-O-A. B-O-A-T-S natürlich.
Du sprichst es richtig aus.
Boats.
Boats sind die Initialen für Based on a True Story.
Du bist ja auch ein Autor. Das steht ja häufig bei Romanen dabei.
Ja. Ja, das ist ja, also ich liebe Filme, die auf wahren Geschichten basieren. Und ich wollte ein Album schreiben, wo die ganzen Songs auf wahren Geschichten basieren. Also entweder Sachen, die ich selber erlebt habe oder Geschichten von Dritten, die mich inspiriert haben. Und ich kann dir auch ein paar Beispiele sagen, wenn du willst, aber vielleicht hast du...
Das machen wir gleich. Ich will noch was sagen zur Wahrheit, weil die Wahrheit ist ja häufig eine Frage von Definition. Wir beide fahren zusammen an den Eisberg. Du siehst was anderes, als ich vielleicht sehe. Und wir beide kommen mit unterschiedlichen Wahrheiten, vielleicht auch mit Schnittmengen dann tatsächlich zurück. Also es sind wahre Geschichten, die recherchiert wurden von Menschen, die es tatsächlich gibt oder Ereignissen, die es gibt.
Genau so. Also da ist nichts Fiktives. Mhm. Also erstmal zum Thema Wahrheit. Für mich gibt es objektive Wahrheit und subjektive Wahrheit. Objektiv ist, dass wir jetzt beide hier in diesem Raum ein Gespräch führen.
Das würde ich als wahr bestätigen.
Wie du das jetzt empfindest und ich, das ist die subjektive Empfindung. Das ist aber auch wahr. Es ist meine Wahrheit, es ist deine Wahrheit.
Und ich werde drüber nachdenken. Und nach dem Song werden wir uns unsere Wahrheiten vielleicht mitteilen, oder?
Oh Gott.
Oh mein Gott, bis gleich.
Die Wahrheit ist, you suck, get out of here.
Oh mein Gott, hoffentlich ist das Gespräch gleich über. Nein, lass es andauern. Bis gleich. Michael Patrick Kelly, heute mein Gast mit seinem neuen Album, gerade raus, ne?
Yes, am Freitag.
Ganz, ganz frisch geschlüpft, ja. Boats. ID, okay, jetzt nicht über das Foto ärgern, was wir alle im Reisepass oder im Ausweis haben. Michael Patrick Kelly mit ID, hier im HR3 Sonntagstalk. Michael, der Song, ja, der stellt ja die Frage, wer sind wir eigentlich? Was macht uns aus? Spürst du diesen Song noch? Hält der noch nach bei dir?
ID ist für mich einer dieser Geschenke. Also der Sänger von Coldplay, Chris Martin, hat mal gesagt, Songs don't come from us, songs come to us. Und das ist dieses Lied, was ich vorhin meinte, was ich nachts im Schlaf, einfach im Traum, da hörte ich diese Melodie und dann musste ich einfach zum iPhone greifen und wach werden und das aufnehmen, weil ich wusste, hier ist irgendwas anders. Das ist besonders.
Aber was ist das andere? Also das ist ja dann das, was dich auch so weit bis zu diesem großen Erfolg dann getragen hat, dass du auch merkst, jetzt ist was anders.
Also im Songwriting spricht man von einer Hook, also das ist eine Melodie, die dir nicht aus dem Ohr geht, ein Ohrwurm sozusagen. Und wenn du es schaffst, eine Melodie zu schreiben, die einen Ohrwurm-Charakter hat, mit einem Text oder einer Message zu verknüpfen, die leicht auch zu hören oder zu verstehen ist, die aber auch eine Deep Message sein kann, dann ist es echt Wahnsinn. Und das so was ganz Einfaches, also Popsongs könnte man sagen, das ist nicht die hohe Kunst, ja, das ist nicht Bach oder Mozart, aber schreib mal was ganz Einfaches. Es ist echt hart. Es
aber
ist
es
echt
ist die
schwer.
Essenz dessen, was uns vielleicht glücklich macht, was dich berührt, ja. Etwas, was ganz wie so ein kleiner Dartpfeil an irgendeine kleine, schöne Herzwunde vielleicht geht.
Genau das. Vor ein paar Jahren war ich so zum ersten Mal in meinem Leben in so einem 3-Sterne-Restaurant essen. Und es ist schweineteuer.
Und man hatte ja immer noch Hunger.
Genau, aber ich wollte wissen, wie ist das und was ist das für eine Kunstform, ja? Und dann war das ein unglaublich toller Abend. Und am Ende des Abends habe ich dann dem 3-Sterne-Koch so mein Lob ausgesprochen. Und er sagt, ich muss dich unterbrechen. Also ich und meine Frau, wir saßen vorm Fernseher, als du einen Song bei Sing My Song in dieser Sendung da gesungen hast und wir haben beide geweint und ich habe es mit meiner Kunstform noch nie geschafft, jemanden zum Weinen zu bringen. Das war ein Kompliment.
Ja, das ist auch schön. Das also ihr habt euch gegenseitig gebettelt in den Komplimenten, aber ihr seid eben tatsächlich dann auch beide Künstler. Aber wenn man auf ID nochmal schaut, du bist ja auch in vielen Identitäten unterwegs. Du bist als der, der das Kompliment macht in der Öffentlichkeit. Du bist natürlich der, der versucht, die Fans immer wieder auch zu begeistern mit dem, was du kreativ bietest. Man hat die Rolle privat, du bist ein Arbeitgeber, du bist ein Familienmitglied, du bist ein Bruder, du bist eine Schwester, wollte ich gerade sagen. Nein, bist du nicht. Du bist ein Bruder auch in einem Kloster gewesen. Wir sind hier alle so viele Facetten. Freund, Cousin, Neffe, Onkel, all das und alle IDs im Grunde zu bedienen, wundert mich manchmal, dass wir nicht alle
durchdrehen
oder am Rad sind. Ja, ja und wir wissen immer, was muss man abrufen auch.
Ja, es ist faszinierend. Ich finde, ich habe 3 Faszinationen. Das eine ist ja dieses Universum, der Mensch und Gott oder der unsichtbare Regisseur meines Lebens, würde ich ihn nennen. Und ich finde, man kann jetzt sagen, okay, ich bin jetzt angekommen, ich habe mich gefunden, ich weiß, wer ich bin, aber es bleibt trotzdem a mystery, weil man sich nicht in Situationen kennt, die man noch nicht erfahren hat.
Und du kommst ja auch in eine neue Altersstufe irgendwann, auch du, ich muss dich darauf vorbereiten. Und auch
ich muss
da
kurz mal zur Toilette werden.
Bis jetzt hast du. Und da erfährt man sich ja auch immer noch mal neu. Ja. Also wir betreten ja permanent
neues Territory. Ja. Ja, absolut.
Oh mein Gott, ich bin schon in dem Land, wo du noch hin musst.
Wo bist du? In dem Land, wo ich noch hin will? Du meinst das versprochene Land?
Das ein paar Jahre weiter.
Ich wollte schon immer zu The Promised Land, Bärbel. Wovon redest du?
Aber du musst es ja kennen, weil du bist ein gläubiger Mensch.
Ja, ich
glaube. Du glaubst auch
daran. Ich glaube, ja. Ich habe einen Song auf meinem Album, das heißt Home. Da habe ich mich mit dem Thema Tod auseinandergesetzt. And the wind will sing a gentle song. Off the shore. Don't hold the rope, let
let it go. My work is done. 'Cause I sail home. I sail home. I sail home to the place where I belong.
Ich habe das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft der Tod gerne verdrängt wird, weil er macht einfach Angst. Wir wissen nicht, was danach passiert. Aber für mich sind wir Menschen nicht nur Fleisch und Blut und Knochen oder irgendeine materielle, biochemische, keine Ahnung was, sondern wir haben auch eine Dimension, die man eine Seele nennen kann. Allein in diesem Jahr sind 4 Menschen aus meinem nahen Umfeld gestorben. 2 waren auch plötzlich und unerwartet. Und dann stehst du da und siehst, okay, da ist noch ein Körper, die Materie ist noch da, aber das Du, dieser Name, ist weg.
Mhm. Und das ist und für das mich Wir ist auch weg. Euer Wir ist jetzt nur noch eine Erinnerungsinsel. Also du hast keine Möglichkeit mehr, diese Wirs aufzufrischen.
Zumindest nicht in der Form, ja. Aber für mich lebt diese Identität, diese Seele weiter. Und für mich hat der Tod nicht das letzte Wort. Und ich habe keine Angst vor dem Tod, aber ich habe auch keinen Bock zu sterben, weil ich das Leben so mag, weißt du, dieses Leben hier. Aber ich stelle mir das ein bisschen so vor wie eine Geburt. Also wir gehen irgendwie 9 Monate durch so eine Schwangerschaft, ne? Und irgendwann müssen wir da raus und dann so, es tut einmal kurz weh, aber dann sind wir jetzt okay in the new territory. Und ich glaube, wenn wir dann unsere Zeit hier abgesessen haben, kommen wir auch nicht jetzt wie bei Videospielen ins Next Level, aber es ist schon another level.
Okay, das wäre schön. Den Gedanken versuche ich aufzunehmen und den in meinem Lebensrucksack mitzunehmen. Also mir fällt das noch ein bisschen schwer zu glauben, dass danach so ein Bam kommt und dann ein nächster Level, der durchaus ja in deiner Tonlage jetzt sehr positiv klingt. Wir reden weiter. Ich freue mich, dass du da bist. Michael Danke. Patrick Kelly mit seinem neuen Album Boats. Michael Patrick Kelly ist mein Gast. Er ist Sänger, er ist Songwriter, er ist Bruder, er ist Ehemann und zwischendurch auch noch Coach für den Pop-Nachwuchs. Michael hören wir immer wieder und eben auch heute hier im HR3 Sonntagstalk. Wir beamen uns mal zurück, Michael, ins Jahr 2018. Da warst du für eine Staffel bei The Voice of Germany in einem dieser roten Drehsessel. Wie kam es denn dazu? Hast du dir diese Aufgabe gesucht? Wie lief das?
Ja, es macht Spaß, wenn man so bei The Voice of Germany Coach sein darf. Und ich wurde einfach gefragt. Und ja, die haben mir gesagt, du, viele kennen dich von früher und viele kennen dich jetzt von heute. Und du hast so viel Erfahrung, hast du Bock? Und ich sag so, let's try it, let's go for it. Und es macht Spaß. Also es ist ja nicht so, dass jeder, der bei The Voice ja singen darf und von mir aus sogar gewinnt, systematisch ein Riesenstar wird. Aber es ist eine gute Schule, es ist eine gute Jumping Board, wenn man so will, um ins Musikbusiness einzusteigen. Ich habe mit meinem Team auch gewonnen.
Gut, dass du es nochmal erwähnst.
Ja. Und das Geile war, Herbert Grönemeyer war ja auch da und mein Talent hat eine Nummer von Ihnen gesungen und Herbert hat mich dann noch gelobt für unsere Version und das ist natürlich auch sehr schmeichelnd. Und ich saß neben Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier.
Die immer ihre Füße auf den Buzzer hauen. Entschuldigung, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen Moody-mäßig, aber das finde ich manchmal ein bisschen respektlos für
Schlechtes
die Künstler.
Beispiel,
ja,
oder?
Oder? Findest du das nicht auch? Oder denke ich das nur so?
Ja, die Kinder machen das zu Hause wahrscheinlich nach. Ja, ich weiß nicht, das sind einfach coole Dudes und die haben sich so geärgert, dass ich gewonnen habe und ich habe mich so gefreut. Also dieses Wettkampf, es hat was.
Und trotzdem sind es da ja auch oft schon eine ganz andere Generation. Ne? Die sind dann 17, 18, Anfang 20, gibt auch ein paar, die ein bisschen älter sind. Ist Musik eine Sprache, die dann auch tatsächlich generationsübergreifend ist? Die Erfahrung, die du in dir gespeichert hast, kann man die 1:1 übertragen?
Ich glaube schon. Also man kann jetzt technische Tipps geben, ja, wie man singt oder wie man sich psychologisch auf einen Auftritt vorbereitet und so. Aber weißt du was? Ich habe es selber immer noch nicht ganz raus. Ja, ich muss mir jedes Mal vor einem Konzert auch in die Hosen machen und trinke deshalb einen Underberg. Ja, also kurz mal diese 48 Kräuter in so ein Likör runterschlucken und dann beruhigt sich der Magen schon.
Ist ja kein Alkohol, sind ja Kräuter.
Genau,
jetzt,
alles vegan. Und ich weiß nicht, also mit Lampenfieber, ja, also wenn du den ersten Ton gesungen hast, ist weg. Aber diese Minute, bevor du auf die Bühne gehst.
Ist die Angst, dass du den Ton nicht triffst?
Ich weiß nicht, was es ist. Es ist einfach so dieses
tausendmal gemacht. Ich meine, wie oft bist du auf die Bühne gelaufen? Du kennst alles, du kennst den Soundcheck, du hast eine Probe gemacht und trotzdem
es ist nicht normal, vor 10.000 Menschen überhaupt irgendwas zu machen. Ja? Singen, reden, keine Ahnung, tanzen.
Ja.
Da gucken einfach ganz viele Augen auf dich zu. Dann gibt es viele Menschen, die auch was erwarten. Die haben auch bezahlt und die wollen einen schönen Abend. Die wollen ihre Probleme mal kurz vergessen. Und du spürst auch diese Erwartungen.
Ganz schöner Druck.
Willst sie auch nicht enttäuschen. Mhm. Und es ist aber so ein schöner Job. Aber dieser kleine Moment, kurz bevor man auf die Bühne geht, die ist immer, da kann ich Coach spielen, wie ich will, da brauche ich selber einen Coach, ja.
Ja, und dieser Druck geht ja auch nicht weg. Wo bleibt der denn dann? Also irgendwie frisst er sich ja auch schon in den eigenen Körper rein, ja. Je öfter man es dann tatsächlich auch macht. Wo ist dein Ventil dann? Weil das ist ja auch eine große Last auf deinen Schultern.
Also ich finde, Will Smith hat gesagt, Mut ist nicht, keine Angst zu haben, sondern Mut ist, in der Angst trotzdem zu handeln. Das finde ich richtig geil.
Ja.
Also wenn du jetzt Lampenfieber hast, abzuhauen.
Obwohl so viele es ja eher lähmt und das Gefühl haben, sie können kaum atmen und nicht handeln. Ne?
Ja, das ist stimmt. Also ich sage nicht, dass man alles, wovor man Angst hat, jetzt facen sollte, weil vielleicht sollte man diese Angst auch hören. Das ist ja auch ein Survival-Signal, was man manchmal bekommt. Ne? Aber ich spüre keinen Druck im negativen Sinn, weil alles, was ich mache, ist ja aus meiner eigenen Entscheidung. Also die Mehrheit der Anfragen, die ich bekomme, da ist die Antwort nein. Kochsendungen, Tanzsendungen, irgendwelche Home-Stories, Love-Stories. Also nee, lass mich alle in Ruhe. Mhm. Aber wenn ich höre, hey, ich kann mit Bärbel Schäfer über Musik reden, dann sage ich, let's go!
Let's go!
Sunday, yeah!
Ja, gut, du bist natürlich auch jemand, den man gerne haben möchte, weil du einfach viel auch zu erzählen hast. Du hast bist ja wie so ein Baumkuchen. Du hast so viele Geschichten schon. Du hast, man kann da wirklich aus dem Vollen schöpfen. Und klar, dass das in vielen Bereichen abgerufen werden will, ob du jetzt auch noch backen kannst, oder ob du, wie du, was weiß ich, als Lover bist. Keine Ahnung, es gibt ja so viele Formate, wo man Ja sagen könnte. Ist es schwer, da manchmal auch Nein zu sagen oder bist du da sehr klar?
Ich bin relativ klar, ja. Also ich kriege auch so Quiz-Shows, Game-Shows und dann sage ich, Leute,
Du machst dich dann rar.
Ja, nee, ich will da einfach, ich fühle mich nicht wohl. Ich fühle mich einfach nicht wohl und wenn ich mich nicht wohl fühle, kann ich auch nicht mein Bestes geben. Mhm. Aber da, wo ich mich wohl fühle, das ist, wenn ich Musik machen kann oder über Musik reden kann.
Fühlst du dich jetzt wohl?
Sehr wohl. Ja. Bärbel, du bist awesome.
Ständig ploppt an unserem Handy irgendeine Nachricht auf oder es gibt so einen Klingelton. Wir haben oder führen To-Do-Listen und haben Dinge zu tun. Selten chillen wir einfach mal auf der Couch und haben Zeit und Ruhe. Dabei ist Stille eine kreative Power. Und das hat Michael Patrick Kelly schon vorhin im Sonntagstalk hier erzählt und längst erkannt. Aber nutzen wir die? Macht ihr das? Fahrt ihr mal richtig runter? Denn auch du, Michael, bist ja in dieser schnellen, lauten Welt nach 6 Jahren im Kloster wieder im Alltag angekommen. Wie geht's dir denn eigentlich damit? Wie schaffst du das im Alltag, diese Oasen der Ruhe zu finden? Denn die brauchst du doch, die Rückzugsräume.
Brauchen auf jeden Fall, hinkriegen nicht immer. Mhm. Also ich muss sagen, ich kämpfe sehr mit diesem Telefon, weil das ist ja Wahnsinn. Ich meine, die ganzen Macher von Instagram und Facebook und so, die wissen, wie sie uns kriegen. Ne? Das ist ja wie so Glücksspiele, wo man diese Suchtmechanismen analysiert. Und also ich versuche einmal in der Woche so ein Offline-Day zu machen, wo es wirklich auch keine WhatsApps, keine E-Mails, kein Social Media konsumiere. Und immer wenn ich es hinkriege, tut das unfassbar gut. Ich versuche auch jeden Morgen meine Dreiviertelstunde bis Stunde stille Gebetszeit einfach durchzuziehen.
Das machst du noch, ja?
Ja, das habe ich ein bisschen aus der Klosterzeit mitgebracht und fange an mit Atemübungen, so ganz tiefes Atmen. Und dann mache ich so Aufmerksamkeitsübungen und dann geht mein Dialog quasi los oder das stille Hören. Und das liebe ich. Also ich habe sehr viel auch die Mystiker Johannes vom Kreuz und Teresa von Avila gelesen, die alle von einer, ja, so eine Beziehung mit dem unsichtbaren Wesen, was man Gott nennt, reden. Und das hat mich immer fasziniert, dass man wirklich so sich einloggen kann, chatten kann.
Und du bist auch im Dialog? Also es ist kein Monolog?
Es ist hauptsächlich ein Monolog, aber es ist auch ein Hören. Und es gibt ein paar Momente, wo du wirklich so konkrete Feedbacks bekommst. Also ich höre keine Stimmen, ich sehe keine Visionen, aber ich erzähle dir mal eine Geschichte. Ich war in Leipzig und war damals Mönch und ich wollte zurück nach Belgien zum Kloster. Und aus irgendeinem Grund fehlten mir 20 Euro. Und dann bin ich halt sonntags in den Gottesdienst und habe einfach gebetet, sag, hey, Lord, ich muss nach Hause, ich brauche 20 Euro, wie machen wir das jetzt? Kannst du mir irgendwie helfen? Am Ende des Gottesdienstes kommt ein Typ, den ich nie vorher gesehen habe, auf mich zu und gibt mir einen 20-Euro-Schein in die Hand.
Verrückt.
Er hätte mir 10 geben können, 30, 5.
Und es war genau das Geld, was dir gefehlt
genau
hat.
Genau das, was mir gefehlt
um
hat.
Um in der ersten Klasse zu fahren.
Zweite Klasse. No first class, kid.
Ja, aber das heißt, das sagt dir was, diese Geschichte, dass es diese Menschen und diese Begegnung gibt, dass es etwas Unsichtbares gibt, was wir als Verbindung greifen können?
Ich bin der Meinung, dass es eine sichtbare Welt gibt, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, und dass es auch eine unsichtbare Welt gibt. Also allein unsere Gedanken sehen wir zum Beispiel nicht. Ja? Die finden irgendwo in unserem Kopf statt, ja, oder Gefühle, die sehe ich ja nicht, aber die hast du ja oder ich. Aber es gibt für mich auch so eine unsichtbare Welt, in der es auch Personen gibt oder Spirits, Gott zum Beispiel oder Engel. Und man kann mit dieser Welt auch in Kontakt treten, auch um Hilfe bitten, um Schutz bitten. Und ich werde eines Tages, weil du ja auch Bücher schreibst, werde ich ein Buch schreiben über alle die erhörten Gebete. Hm. Weil es diese Story mit den 20 Euro, da habe ich 10,
das
15
ist schön,
Stück von.
Ja. Ja. Und es ist ja auch immer die Hoffnung, immer noch mal wieder in Kontakt zu treten mit den Menschen, und wir haben beide Menschen verloren, die uns nah sind. Du hast deine Mutter sehr früh verloren, dass wir dort auch noch mal dieses Band dann tatsächlich spüren und in Berührung dann tatsächlich kommen. Du hast schreibst du ja auch in deinen Songs. Bei Boats gibt es ja eben auch immer wieder Songs über tatsächliche Begegnungen. Und das sind ja auch Menschen, die es nicht einfach haben. Also wenn man an den Song Icon denkt, ein Song über einen Gefängnisinsassen. Und wir haben gesagt, based on a true story, ja, ist das ein Gefängnismaler, der zum Ikonenmaler, also religiöse Malerei, dann tatsächlich geworden ist.
Das ist so, ja. Ich trete manchmal in Gefängnissen auf, meistens ohne Medien, und diese Begegnung, das ist jetzt auch 10, 15 Jahre her oder so, da war so ein Typ mit langem Bart, wirkte total so ausgeglichen und peaceful so, und er wollte unbedingt nach dem Auftritt mit mir reden und mir seine Zelle zeigen. Und er hatte ein bisschen mehr Freiheiten als die anderen, und dann bin ich dann mit ihnen auf so Richtung Zelle gelaufen. Dann okay, habe ich gemerkt, okay, der hat ja lebenslänglich bekommen, also irgendwas muss er...
Hat nicht nur ein Kaugummi geklaut.
Ja, ja, he did something bad, und aber er wirkte nicht so, als könnte er irgendwas Böses tun. Und dann erfuhr ich, dass er wirklich irgendwie durch Bibellesen so eine starke Wandlung erlebt hat und ist dann ein Ikonenmaler geworden. Und jetzt komme ich in seine Zelle rein, und es war voller Ikonen, alles voll gestapelt, wie so eine Bibliothek, ja. Und so eine Ikone braucht ja bis zu 3 Monate Zeit, bis man das so, die erste Schicht, dann die zweite, und zum Schluss werden die Augen gemalt, und das muss man dann so meditierend und betend malen. Und der Typ hat sein Leben quasi neu bemalt, wie du sagst. Und diese Erfahrung hat für mich so einfach, ja, gezeigt, dass selbst die schlimmsten Verbrecher, Mörder, wie auch immer man sie nennen will, die zu Recht im Gefängnis sind, also das möchte ich gar nicht schönreden.
Aber auch eine andere Seite haben.
Irgendwo ist ein Samen Guten in denen drin.
Sind wir
drin.
Bei ID.
Genau das. Ja. Und das muss irgendwie wachgeküsst werden.
Guck mal, dann spielen wir jetzt mal Icon von deinem aktuellen Album Boats. Wer Kelly mit Nachnamen heißt, der macht Musik, oder sie macht Musik, singt, schreibt Songs, spielt Instrumente. Kaum eine Familie hat so viele Hits kreiert wie die Kelly Family. Und er ist einer der kreativsten und erfolgreichsten, der Spross Michael Patrick Kelly aus dieser Musikerdynastie. Boats heißt sein neues Album, und da sind wieder viele Hits natürlich drauf, die wir schon kennen, wie Beautiful Madness und Throwback, aber auch neue, die vielleicht dann große Hits werden, wie Icon. Und jetzt, Michael, kann sich jeder eine Meinung zu deinem neuen Album bilden. Es ist nicht mehr in deiner Hand, du musst loslassen. Kannst du das eigentlich gut?
Ach, nicht immer, nicht immer. Nee, nee. Hast du Kinder, Bärbel?
Ja.
Und wie ist das, wenn die so in Alter kommen, wo die dann aus dem Haus gehen? Ist das...
Ich bin so froh.
Ja.
Ich habe so wenig Momente, wo ich die Bude für mich alleine...
Okay.
Let's go. Hey, Flügel ausbreiten, probiert euch aus.
Ja, ja.
Nein, es ist natürlich, ich schalte sofort den Helikopter an und kette die an. Die sind natürlich an den Heizkörper angekettet und dürfen nicht mal...
So geht's mir manchmal mit meinen Songs, ja. Da gibt's ja so ein Kombucha-Getränk, heißt das, glaube ich, ne? Und das sind irgendwelche so, ich weiß nicht, ob es Bakterien sind, aber die entwickeln sich und die gären einfach weiter, ja? Und das ist Teil des Getränks, so. Und manche Songs kommen raus und die entwickeln sich einfach ohne den Künstler. Die Kunst emanzipiert sich von den Künstlern und sagt so, ich bin jetzt ein eigenes Ich.
Die gären
ich.
Einfach in uns weiter. Wir sind deine Kombucha-Flaschen, genau. Sozusagen. Es ist eben auch so eine Erinnerung an so eine unbeschwerte Zeit. Aber würdest du denn sagen auch, dass du unbeschwerte Zeiten hattest?
Ja,
dass
auf jeden
du leichte
Fall.
Zeiten auch hattest?
Doch, ja. Ich hatte schöne Zeiten auch als Kind. Also meine Mutter starb ja sehr jung, aber ich hatte trotzdem eine sehr schöne Kindheit. Und immer wieder habe ich wirklich, ja, schöne Momente. Aber du hast recht. Ich bin sehr so, man hat mir gesagt, ja, du bist so ein Typ, du beißt den Apfel mit allen deinen Zähnen. So, wenn ich in etwas hineinbeiße, dann so ganz. Und ja, manchmal sagen mir auch Freunde so, ach, entspann dich, nimm das nicht alles so ernst. Mhm. Also vielleicht bin ich da doch zu der Denker, der Suchende. Und,
ja, der Motor, man kriegt dann ja auch so Rollen zugeschrieben, dass man denkt, ich muss das auch immer liefern. Ja? Du bist ja auch jemand, der sich viel Gedanken macht, der dann auch andere coacht. Also du bist ja schon ein verantwortungsvoller Mensch. Gleichzeitig warst du ja als Kinderarbeiter in Fußgängerzonen unterwegs. Du hast einfach auch sehr viel früh schon Teil eines Teams auch Verantwortung tatsächlich getragen, ne?
Das stimmt, ja. Also ich muss sagen, ich habe es nicht als Kinderarbeit empfunden, weil...
Nein, das war jetzt auch in Anführungszeichen.
Ich weiß aber, was du meinst. Ne, ich weiß, was du meinst, aber ich wollte immer mit... Also vielleicht war es für die älteren Geschwister schwerer als für mich, aber ich wollte immer auf die Bühne. Es war für mich mein Spielplatz. Durfte nicht immer mit, wegen Jugendamt und so.
Ja. Aber wann entspannst du dich? Wann hast du heute diese Leichtigkeit? Weil du sagst, es ist natürlich auch viel Verantwortung. Jetzt ein neues Album, aber gibt es Momente, wo du auch die Musik mal vergessen kannst oder bist du nur mit Musik dann leicht?
Ich male nebenbei. Also ich würde mich nicht als hauptberuflicher Maler bezeichnen, aber das ist etwas, was mir total gut tut.
Und abstrakt? Oder?
Abstrakt, ja. Figurativ auch. Es ist eher so eindimensional. Mhm. Und ich habe auch so eine Skulptur gemacht. Das ist eine Friedensglocke, die Peace Bell. Mhm. Und das ist eine Glocke, die aus Kriegsschrott gegossen wurde. Also im Ersten und Zweiten Weltkrieg wurden circa 150.000 Kirchenglocken beschlagnahmt, um Waffen herzustellen. Und ich habe diesen Prozess umgekehrt. Und diese Peace Bell, die geht mit auf Tour. Das ist eine Rock'n'Roll-Glocke. Und der Klöppel ist ein G3-Gewehr. Also du hast 7 Millionen G3-Gewehre im Umlauf, aber eine läutet den Frieden. Mhm. Und da läute ich immer diese Friedensminute in meinen Konzerten ein. Und das ist immer so eine...
Also Politik meets Pop.
Ja.
So ein bisschen. Und es ist dann auch ein Raum zum Nachdenken.
Genau das. Es ist unfassbar. Da haben wir es wieder mit der Stille. Wenn 10.000 Menschen kurz mal die Klappe halten, mitten in so ein Pop-Rock-Konzert, ja, das hat eine Wahnsinnskraft. Und das
dann spürt man eben dann doch die Verbindung und Energie, ne?
Ich finde schon. Ich finde schon. Und es war so lustig, weil ich hatte ein Konzert in Friedrichshafen, da am Bodensee. Und da war so ein Sanitäter. Und ich komme von der Bühne runter, so total verschwitzt. Und der sagt, Herr Kelly, also ich muss zugeben, Ihre Musik gefällt mir gar nicht. Aber die Friedensminute, die war geil.
Ja, ist doch super.
Also mit anderen Worten, wenn du die Klappe hältst, ist alles gut.
Aber wir haben angefangen, über Leichtigkeit zu sprechen. Und schon kommt man dann dahin, dass du für andere auch was machst. Ja? Das ist wahrscheinlich eben auch in dir, weil du es ja auch machen möchtest. Du möchtest das ja transportieren, dieses Thema Politik. Frieden und auch einfach mal zur Ruhe kommen, was das für ein Geschenk sein kann.
Total. Aber ich glaube schon, also ich bin schon jemand, der gerne einfach lacht. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, ich mag einfach, wenn Leute gut drauf sind. Und
deswegen spielen wir jetzt einfach Throwback. Komm.
Genau so.
Ein treibender, wunderbarer Sound von Robert Miles, Children. Und ja, Kinder gab es ja genug bei der Kelle Family. Wir haben heute uns einen eingeladen hier in den HR3 Sonntagstalk. Ein der erfolgreichsten, Michael Patrick Kelly. Am Freitag kam dein neues Album raus. Gibt es denn noch einen Song, der dir besonders am Herzen liegt, über den wir nochmal sprechen wollen jetzt?
Ja, gerne den Song Mother's Day.
Mother's Day. Oh, da fange ich gleich an zu weinen.
Ja, das ist lustig. Also ich habe vor vielen Jahren eine Nummer für meine Mutter geschrieben, die mehr so eine traurige Nummer ist. So. Und das ist mehr so ein Song mit so einem Augenzwinkern. Und die Geschichte geht so. Meine Mutter starb mit 36 an Brustkrebs und ich war damals 5. Halbes Jahr später war Muttertag und ich wollte in diesem kleinen Dorf, wo wir damals lebten, in Nordspanien, Blumen zum Grab bringen. So. Und auf dem Weg dahin habe ich einfach das gepflückt, was ich finden konnte. Und dann komme ich am Friedhof an und merke, wow, die anderen Nachbargräber, die haben aber echt schöne Rosen und Lilien und richtige Blumensträuße. Ich habe einfach alle Blumen geklaut und auf das Grab meiner Mutter gelegt, ja. Und Jahre später, vor gar nicht so langer Zeit, bin ich jetzt nochmal dahin mit einem Pickup-Truck voller Blumensträuße, um das wieder gut zu machen.
Oh, wie schön.
Ja, und darüber handelt dieser Song Mother's Day. Und so hat sich für mich so ein Kreis geschlossen.
Und die haben das mitgekriegt in dem Dorf?
Teilweise ja. Da waren so zwei Damen, die auch so geweint haben. Die fanden das so touching. Und jetzt bin ich da so ein bisschen so der Local Hero.
Du bist der Flower Boy da.
Flower Boy, ja genau. El Americano, Las Rosas.
Ja, schön. Aber es ist eine schöne Geste. Also du hast ja aus Liebe zur Mama dann die Blumen weggenommen und gleichzeitig gibst du es Jahre später zurück.
Ich glaube, mein schlechtes Gewissen lag nicht so sehr darin, dass ich die Blumen geklaut habe, sondern dass meine Mutter das vielleicht nicht gut fand. Weißt du, so,
der
so,
Blick der Mama noch so, Jahre später.
Ach, mein lieber Sohn, gutes Herz, aber schlecht erzogen.
Aber eigentlich ist es so ein bisschen, ja, auch der Verlust von Zeit, ja. Du hast es vor so vielen Jahren gemacht, als du 5 warst und ist jetzt wieder ausgeglichen. Es entstehen Geschichten von früher, die dann heute ein Song werden. Also eigentlich muss es nicht erst im letzten oder im vorletzten Jahr gewesen sein, dass man die Pandemie verarbeitet oder den Rückzug, den wir dort hatten. Es sind manchmal ganz andere Themen, die dann hochkommen für ein Album.
Absolut, also ich finde, wir haben genug Bad News. Ne? Wir haben es irgendwie satt mit diesen schlechten Nachrichten und Zynismus. Und deswegen war es mir wichtig, ein Album zu machen mit Songs, die wirklich gute Stories haben, Good News Stories, die so einen positiven Ausgang haben. Und ja, manche Songs brauchen einfach, ja, wie so ein Whisky oder so ein Wein, einfach Zeit zum Reifen.
Es sind auch die Ungesehenen, es sind die kleinen Geschichten am Rande. Es ist der blinde Läufer, der bei einem Wettbewerb noch über das Publikum dann tatsächlich ins Ziel läuft. Also es sind ganz berührende, keine großen Momente. Es sind manchmal ganz, ganz kleine Nanomomente, die das Herz berühren. Und eigentlich ist es ja auch so im Wahrnehmen.
Ich finde auch. Ich finde auch, dass wir in dieser Pandemie gemerkt haben, wie wichtig eine Umarmung ist. So einen geselligen Abend mit Freunden und Familie und Gesundheit. Und ja, Mann, wir laufen alle hinter ich weiß nicht was her, aber die schönen, wichtigen, tollen Dinge sind eigentlich vor unserer Nase. Und die zu appreciaten ist vielleicht wichtig.
Ich danke dir für das Gespräch an diesem Sonntag und hoffe, dass du ganz viele Glücksmomente sammeln kannst und dass das Album ein großer Erfolg wird. Und ich danke dir für den Besuch bei HR1.
Danke, Bärbel. Da, vielen, vielen Dank. Ich werde mich in ein paar Jahren an dieses Gespräch auch noch erinnern.
Zu Hause in Hessen.